Bitte rede laut und deutlich ins Mikrofon, steht da. Ich habe eher eine laute Stimme, deswegen mache ich das ein bisschen noch.
Ich regle das dann hier, wenn es zu laut ist.
Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Vielleicht ganz am Anfang, kurz, weil wir uns, glaube ich, nicht so alle kennen. Manche kenne ich schon seit ein paar Jahren, die junge Fraktion da aus Hückeswagen. Sehr schön, dass wir uns so mal sehen können, auch hier. Andere eben, Nathalie und Dennis. Nathalie war ja mal in Freiburg, wir kennen es auch schon länger. Stefan kenne ich erst ganz kurz, Werner nur per E-Mail. Den Dirk seit letzter Nacht so ein bisschen, ich habe bei Dirk geschlafen und der kam. Deswegen vielleicht ganz kurz nur was zu mir, damit man das einordnen kann. Also Christian Runkel heißt, komme aus Freiburg in Süddeutschland und Gott hat mir wirklich eine liebe Frau geschenkt und 5 Kinder. Die sind jetzt zu Hause, weil das zu aufwendig gewesen wäre, mitzukommen. Ich arbeite im Krankenhaus eben in der Chirurgie und was mir aber viel wichtiger ist, ist eigentlich so der Dienst für den Herrn Jesus. Seit ein paar Jahren haben wir das eigentlich auf dem Herzen, auch als Freunde zusammen Jugendarbeit zu machen. Zum Beispiel wir Jüngeren kennen uns vom Schweizer Jugendfreizeiten aus Bibelkursen und teilweise haben wir uns jetzt auch kennengelernt über das Internetprojekt, was ich mit einem Freund habe und so kam dann auch der Kontakt letztlich zustande. Vielleicht ganz kurz, ab jetzt habe ich eine Stunde?
Genau.
Ich habe nämlich schon geredet, dass ich bin nicht so ein Lehrer, der so in einem Satz so ganz viel sagen kann. Also der Satz ist dann immer ziemlich lang. Ja, vielleicht ganz am Anfang mal. Ich habe mich mal gefragt, warum kommen wir eigentlich hierher? Also wir müssen es ja irgendwie überlegen. Ich komme jetzt von Freiburg, manche Gummersbach überall. Also von der CO2-Bilanz her würde Greta uns ganz schräg angucken, wenn wir uns fragen, jetzt warum machen wir das hier? Und deswegen habe ich mich mal selber gefragt, warum komme ich hierher? Und will ich euch auch mal fragen, warum kommt ihr eigentlich heute Abend hierher? Ich glaube, das findet einmal im Monat statt, oder? Dann ist ja so das beste Argument, ja, da geht man halt hin. Aber ich denke manchmal so, wenn wir zusammen uns mit der Bibel beschäftigen wollen, wäre das schön, wenn wir einen viel, viel höheren Anspruch haben. Ich für mich selber auch. Also mein Anliegen ist, dass wir heute wirklich zwei Themen haben, wo wir erleben, dass Gott zu uns spricht. Und ich kann das nicht von mir aus. Ich bitte euch auch, dass ihr betet, auch im Gebet seid. Ich war letzten Tage auch angeschlagen ein bisschen und ich habe gesundheitlich, und ich ist eigentlich gar nicht so mein Ding, so vorbereitete Vorträge. Ich habe auch Konzept versucht und auch wieder verworfen. Aber das ist wirklich wichtig, dass der Herr das leitet. Das ist total mein Anliegen. Und für euch, ich möchte mal einen Vers vorlesen oder ein paar Verse aus Jesaja 55, die mich da mal wirklich bewegt haben. Das sind super bekannte Verse, aber ich weiß nicht, ob wir es immer so zu Ende denken, was da steht. Jesaja 55, Vers 10. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, wenn er nicht die Erde getränkt und befruchtet und sie hat sprossen lassen und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Zypressen aufschießen und statt der Brennnesseln werden Myrten aufschießen. Ich sage bekannt, weil wir den Vers oft hören, zum Beispiel evangelistische Arbeit, sagt man oft, das Wort wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Und dann gibt es einen Punkt. Und dann weiß man oft gar nicht, ja, okay, das Wort wird irgendwas ausrichten. Ja, was soll das Wort denn ausrichten? Warum treffen wir uns heute Abend hier und hören zusammen was aus der Bibel? In dem Vers, ich finde das so wunderschön, da steht, wenn das Wort wirkt wirklich von Gott, dann passiert etwas, nämlich eine krasse Veränderung. Wo Dornsträucher waren, werden Zypressen aufschießen. Müsst ihr euch mal so eine Überlegung, also von Dornsträucher nach Zypressen. Und wir haben ein Riesenproblem, glaube ich, vielleicht besonders aus der Brüderbewegungsecke, aus der ich ja auch stamme. Wir haben sehr viel, lesen wir die Bibel, um informiert zu werden. Wir lernen was. Wir schreiben auch alle gern mit, also zumindest wenn wir ein bisschen älter sind, ich habe das früher auch mal gern gemacht. Und wir lernen was. Aber hier in dem Bibeltext steht ja, also lernen ist sehr gut. Aber hier steht auch, es soll nicht nur Information geschehen, es soll, Gottes Wort macht eigentlich Transformation. Gottes Wort verändert was. Gottes Wort bewirkt was. Im Hebräerbrief steht das mal, das Wort ist lebendig und wirksam. Und mein Wunsch für mich selber wäre, man hat ja immer die größte Verantwortung, wenn man selber was sagt, dass wenn wir Gottes Wort sehen, dass das in unserem Leben was verändert, nicht nur in unserem Gehirn, dass wir neue Informationen abspeichern. Das muss also unbedingt mein Anliegen. Und ich bitte mal darum, dass wir uns alle auch dafür öffnen, dass wir sagen, ich will wirklich so ein weicher Herzensboden sein. Ich will, wie die Bibel sagt, mit Sanftmut das Wort aufnehmen. Wenn irgendwas kommt, was euch total nicht passt, dass ihr nicht direkt sagt, will ich nicht, sondern dass wir uns dafür wirklich öffnen. Ist vielleicht mehr der Fall im zweiten Vortrag. Die Themen haben nicht so wirklich direkt was miteinander zu tun, vielleicht so indirekt. Ja. Jetzt zu dem Thema, die göttliche Erklärung unseres gesellschaftlichen Chaos und das Lösungskonzept. Ich lese mal direkt den Bibelabschnitt, um den es mir geht, wird das vielleicht ein bisschen klarer. Und zwar lesen wir mal Römer 1. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil, zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie hingegeben, in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Körper untereinander zu schänden, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie hingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen haben an denen, die es tun. Kannst du uns ein Glas Wasser? Ich weiß nicht, wann ihr die letzte Predigt gehört habt über Römer 1, Vers 18 folgende. Vielleicht denkt man jetzt, was soll das eigentlich? Warum treffen wir uns, um sowas zu besprechen? Es klingt vielleicht vieles sehr negativ, düsteres Bild, vielen Dank dir, was da gezeichnet wird. Aber mir ist das mal so gegangen, als ich das mehr verstanden habe, was da alles hintersteckt, dass ich mich richtig wirklich verliebt habe, kann ich sagen, in den Römerbrief. Ich studiere den jetzt schon so seit anderthalb, zwei Jahren und ich liebe diesen Brief und ich glaube wirklich mit Luther, das ist das Hauptstück vom Evangelium. Der hat gesagt über den Römerbrief, diese Schrift, die ist das nicht nur wert, dass man sie auswendig kennt, sondern dass der Christenmensch da täglich mit umgeht. Also in irgendeiner Weise immer wieder mit diesem Dokument Bezug hat, mit dem, was da drin steht. Und ganz viele Probleme unter den Christen, warum sie mit dem Leben nicht klarkommen, auch mit der Sünde übrigens in ihrem Leben, für Jüngere von uns oft so ein Problem, ist, weil wir, glaube ich, die Botschaft vom Römerbrief nicht so richtig verstanden haben. Und das ist jetzt nur ein kleiner Teil, den wir hier machen können. Aber warum mache ich das? Ich habe eigentlich vielleicht zwei große Ziele mit dem Abschnitt. Einmal, dass wir die Realität, die wir erleben, dass wir die verstehen. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Ich muss euch sagen, das ist ein Gedanke, der befriedigt mich unheimlich. Es ist so eine Orientierungslosigkeit in unserer Welt, wo man hinguckt. Und dass wir als Christen das Vorrecht haben, dass wir die großen Motoren, das Ganze alles, warum das so ist in der Gesellschaft, wie sich das dahin entwickelt hat, dass wir das verstehen können. Und das finde ich was total Befriedigendes, hilft mir total. Wir haben eben in dem Lied gesungen, Gottes Wort ist der sicherste Standpunkt der Welt. Und ich glaube, der Theo Lehmann, der kann das auch von Herzen sagen. Egal, was die Leute um mich herum sagen, wie die Gesellschaft sich entwickelt, was die Christen machen, dieses Wort ist der Standpunkt und von diesem Fels werde ich niemals runtertreten. Diese Überzeugung brauchen wir. Und das ist der zweite Punkt, dass ich glaube, dass wir erleben, wenn wir da Römer 1 mal so näher reingucken, dass Gottes Wort genial ist. Es ist so großartig. Und deswegen lasst uns da mal einsteigen. Ich möchte eigentlich mehr über 1 Vers 18 folgende reden. Ich habe die zwei Verse drüber nur vorgelesen, weil das in gewisser Weise auch so eine Überschrift ist und so eine Zusammenfassung, dass Gott uns da sagt, durch den Apostel Paulus, Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Diese Botschaft, die ist Gottes Dynamit. Das steht da eigentlich im Griechischen. Also Gottes Kraft, Dynamis, wo Dynamit herkommt. Das ist Gottes Dynamit. Wenn du das irgendwo reinschmeißt, das explodiert und das bewirkt was. Dieses Evangelium, das erklärt, warum die Welt so aussieht, aber das überwindet auch die Probleme dieser Welt. Und das ist auch eine ganz großartige Sache. Es gibt so viele Leute heute, die können über Probleme sprechen, aber die wenigsten können Lösungen anbieten. Psychologen zum Beispiel, die machen sehr viel richtige Beobachtungen von Menschen. Aber sie haben keine richtige Lösung. Das Evangelium hat Lösung für alle Probleme. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Dass wir das oft nicht erleben, liegt nicht am Evangelium, sondern weil wir das Evangelium entweder nicht verstehen oder es nicht ausleben. Aber hier steht drüber, es ist Gottes Kraft zur Rettung. Es rettet. Warum braucht man überhaupt Rettung? Das kommt in Römer 1, Vers 18. Weil Gottes Zorn geoffenbart wird vom Himmel her. Warum? Und das ist jetzt die Erklärung. Gottes Zorn kommt über die Menschen und man kann sagen, und das ist so die Einteilung, die ich darüber habe, eigentlich in drei Wellen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann werden wir vielleicht etwas so verstehen, ein bisschen die Anatomie von unserer kaputten Gesellschaft. Gott erklärt uns das hier. Ich möchte vielleicht, denkt mal jemand, gesellschaftliches Chaos ist wieder so negativ gegriffen. Nein, bin ich völlig überzeugt. Ich bin jetzt kein so ein Negativredner übrigens. Wir kennen uns alle, ich bin eher gut drauf, also so vom seelischen Charakter, also mental. Aber ich glaube sehr klar, wenn man mit offenen Augen durch das Leben geht, sieht man, dass wir extreme Krise haben in unserer Welt. Und ich habe so ein paar, das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe, nur so mal so ein paar Fakten, dass es nicht immer nur so ein Gefühl bleibt. Mal so einfach so rausgegriffen, zum Beispiel Scheidungsrate, habe ich mir mal angeguckt. In Deutschland ist das so knapp 40%, ja, heißt so irgendwie in 2016 stand da 162.397 Ehepaare geschieden. Scheidungsrate bedeutet, wenn es knapp 40% ist, heißt in einem Jahr werden 10 Ehen geschlossen und 4 geschieden. So. 4 von 10 Leuten, während 10 heiraten, sagen 4, ich komme so derart mit dir nicht mehr klar, dass ich mich von dir komplett trenne. Mit allen schrecklichen Sachen, die da dranhängen, was die Kinder betrifft, was Geld betrifft, alleinerziehend und all diese Dinge, die dann daraus kommen. Stand so in Spanien und Luxemburg, ist das Scheidung um 60%. Von 10 Ehen, die gestorben sind, 6 werden wieder geschieden in demselben Zeitraum, muss man sich mal vorstellen. Moralische, ethische Fragen, ja, Abtreibung. Auch mal so ein paar Zahlen gelesen. 2018 offiziell, muss man immer ein bisschen draufschlagen. 101.000 Kinder wurden in Deutschland ermordet, 2018. Davon, und das ist ganz interessant, die Aufteilung, 97.000, ein paar zerquetschte aus persönlichen Gründen, also war irgendwie zum falschen Zeitpunkt, hat nicht in meine Karriereplanung gepasst und ähnliche Sachen. 3.815 aus medizinischen Gründen, also vielleicht Down-Syndrom oder irgendwie sowas. Und jetzt 20 Abtreibungen von 101.000 wegen kriminologischer Ursachen. Und wenn du mit einem heute eine Diskussion führst über Abtreibung, dann kommt als erstes immer, aber wenn ich vergewaltigt worden wäre, würde ich auch abtreiben. Ja, genau. Das ist so, das sind so kleine Sachen, wo man merkt, die Leute, die denken überhaupt nicht nach. Die reden einfach so aus dem Plump, aus ihrer Neigung heraus. Und das werden wir auch in dem Abschnitt noch sehen. Psychische Probleme. Wisst ihr, wenn man als Arzt im Krankenhaus arbeitet, dann kommen die Leute, die kommen zum Beispiel mit Blinddarmentzündung und dann müsst ihr aber die Begleiterkrankung aufschreiben. Und bei so vielen Leuten, also Jüngeren, aber viele Ältere auch, Depression, Psychopharmaka in der Vormedikation, Stimmungsaufheller oder wie man das dann nennen will. Die Zahl der Krankheitstage stand im Ärzteblatt, aus so einem Report, Psychoreport 2019 von der Deutschen Allgemeinen Krankenkasse. Da steht, die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychischer Probleme hat nach Einschätzung der DAK Gesundheit stark zugenommen. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Fehltage von Arbeitnehmern aus diesem Grund mehr als verdreifacht. Verdreifacht, ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Im vergangenen Jahr waren davon 2,2 Millionen Menschen betroffen, die wegen psychischer Probleme nicht auf die Arbeit gegangen sind. Die durch seelische Probleme verursachten Krankheitstage, 28%, häufigster Grund Depression, und was ich ganz interessant fand, stand auch im Ärzteblatt, Frauen waren 2018 knapp doppelt so oft wegen psychischer Probleme krankgeschrieben wie ihre männlichen Kollegen. Warum ist denn das zum Beispiel so? Also jetzt mal meine plumpe, schnelle Erklärung. Ist einfach, weil wir eine falsche Rollenverteilung haben in der Gesellschaft. Frauen müssen heute alles machen. Müssen Zeit für die Männer haben, müssen Zeit für die Kinder haben und müssen auch noch 100% in ihrem Job arbeiten, dann noch gucken, dass sie mit ihrer Karriere klarkommen. Wisst ihr, das ist so ein Druck. Das kann man gar nicht schaffen. Das heißt, durch falsche Ideologien, die dahinter stecken, treiben wir Leute, machen die Leute krank. Das sind einfach Fakten. Und das sind so Sachen, wenn wir zum Beispiel merken, Mensch, die Rollenverteilung ist falsch, ich finde das zwar traurig, aber andererseits wieder, ich sehe einfach so, Gott hat so recht. Gott hat so recht, was in der Bibel steht, an gesunder Rollenverteilung, weil das dem Menschen nämlich gut tut, weil ihn das gesund macht, auch seelisch. Einsamkeit. In den Industriestaaten steigt die Zahl der Menschen, die sich allein fühlen, so stark, dass Experten bereits von einer Einsamkeitsepidemie sprechen. Durch die Digitalisierung dürfte sich dieser Trend in den nächsten Jahren noch verstärken. Und steht in der Welt, in der Zeitung stand das, und hohe Kosten verursachen. Leute einsam sind. Wisst ihr, und unabhängig von den Fakten, die ich jetzt herausgeschrieben habe, am meisten wird Chaos bestätigt durch meine persönliche Erfahrung im Umfeld, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, zusammengefasst, dass die Leute mit dem Leben nicht mehr richtig klarkommen. Und ganz viele Dinge, die passieren, sind einfach nur Ablenkungsmanöver oder wir würden in der Medizin sagen Symptombehandlung. Die Depression zum Beispiel, natürlich gibt es das ganz oft einfach als, wie ich auch meinen Knochen gebrochen habe, das muss man auch mal medizinisch dafür in der Lanze bringen, das gibt es auch einfach als vererbt und eine Neigung dazu, da ist nicht jeder geistlich irgendwie schlecht drauf und so. Aber in vielen Gründen macht man sich ja gar nie auf den Weg, mal zu gucken, warum ist das bei jemand so, sondern verschreibt direkt die Pille, um das Symptom zu verbessern. Und deswegen glaube ich, wenn wir so ein Chaos sehen, macht es sehr viel Sinn, dass wir mal fragen, was sagt Gott uns, woher kommt das und was sagt Gott uns, wie man das überwinden kann. Denn das Chaos ist ja nicht nur die Gesellschaft, sondern leider, zu unserer Schande, müssen wir ja gestehen, dass ganz viele Dinge zu uns Christen rübergeschwappt sind. Viele sagen, was man in der Welt sieht, sieht man so 20 Jahre später, alles bei den Christen. Wisst ihr, das ist so eine Schande für uns, dass wir nicht schaffen, der Welt zu zeigen oft, dass das mit Gott alles viel besser geht, wie das auch in dem Lied, ja, so ein bisschen zum Ausdruck. Das ist, wer auf Gott vertraut. Und ich glaube, das geht. Ich bin fest davon überzeugt, habe das auch erlebt. Und deswegen möchte ich, dass wir da zusammen ein bisschen ein Gefühl für kriegen und vielleicht beeindruckt werden, was Gott uns dadurch zeigt. Wir lesen mal hier in Römer 1, Vers 18 los. Ja, die gedankliche Linie ist, dass Gott sagt, ich bringe meinen Zorn, warum? Weil die Menschen gottlos und ungerecht sind. Die Menschen haben eigentlich eine Riesenverantwortung, sie können mich erkennen, aber sie handeln gar nicht nach dem, was sie erkennen. Sie verweigern das, was eigentlich sein müsste, wenn sie mich erkennen. Und deswegen gebe ich die Menschen hin. Ich überlasse sie sich selbst. Das kommt dann in 24 folgende. Und Gott zeigt uns hier, der Zorn Gottes, der hier beschrieben ist, der ist primär gar nicht Naturkatastrophen und Hölle. Der erste Ausdruck von Gottes Zorn hier ist von innen. Also Gott überlässt uns Menschen uns selbst, unserer eigenen sündhaften Natur. Und da sehen wir heutzutage, was dabei rauskommt. Römer 1, Vers 18. Ich möchte, wenn ich übrigens da über ein paar Dinge in der Gesellschaft rede, immer auch so einen kleinen Spot machen auf unser praktisches Leben. Das ist dann eine Anwendung. Das ist vielleicht manchmal, es soll keine Vergewaltigung von den Versen sein, aber ich glaube, man kann immer auch subjektiv was da rausziehen. In Römer 1, Vers 18 steht schon mal was ganz, ganz Spannendes, was uns ganz viel in der Gesellschaft erklärt. Da sagt er nämlich, Gott durch den Apostel Paulus, über die Menschen, dass sie die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Und da steht in der Anmerkung, niederhalten oder unterdrücken. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Leute besitzen die Wahrheit. Sie wissen eigentlich, sie könnten wissen, und sie wissen es eigentlich, wie die Dinge sind. Gott hat es ihnen offenbart. Das kommt weiter drunter. Gott hat sich als Schöpfer offenbart. Gott hat gesagt, guckt das an und da könnt ihr rückschließen, dass es einen Schöpfer gibt und da wisst ihr, jemand ist über euch und an den müsst ihr euch wenden und den müsst ihr fragen. Und wenn ihr dann an ethische Fragen kommt, dann sagt auch Römer 2, ihr habt auch ein Gewissen mitbekommen, so ein Gradmesser in euch drin, wo ihr auch wissen könnt, dass zumindest Töten falsch ist oder Lügen und so weiter. Und Gott sagt hier, jeder Mensch, unabhängig ob er eine Bibel hat oder nicht übrigens, der besitzt in einem gewissen Ausmaß die Wahrheit. Aber was macht er mit der Wahrheit? Er unterdrückt sie, er tritt sie nieder, er hält sie unten, steht da. Das bedeutet einfach, die Menschen eigentlich, wenn sie aufrichtig nachdenken, die wissen, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer. Ich muss mich vor dem verantworten, aber ich will es nicht. Und deswegen leugne ich dann auch die Sache an sich. Daran seht ihr, dass die Gotteserkenntnis, die Frage, ob es Gott gibt, ist nicht ein intellektuelles Problem. Das ist mir ganz, ganz wichtig, auch für Kontaktgespräche übrigens mit Leuten. Die Frage, ob es Gott gibt, ist kein intellektuelles Problem, sondern ein moralisches Problem. Was meine ich damit? Ist eine Sache des Willens, nicht des Gehirns. Die Leute sagen, ich würde so gerne das haben, was du hast. Ich würde auch gern glauben können, aber ich kann es einfach nicht. Mein Verstand, tut mir leid. Indirekt sagen sie eigentlich, du bist auch ganz schön bekloppt, aber hast einen schönen Glauben. Also das ist ja auch immer sehr, sehr nett, ja, wie das dann eingepackt wird. Aber das stimmt nicht. Gott sagt ganz klar, das stimmt nicht. Du besitzt die Wahrheit. Und das zeigt uns ein ganz wichtiges Prinzip, was wir ganz breit anwenden können für uns Christen. Der Wille kommt immer vor der Erkenntnis. Ich will mal einen Vers dazu lesen aus Johannes 7. Das ist auch total spannend, finde ich, dieser Vers, weil der uns auch total hilft, wo kommen viele Probleme her. Der Jesus ist in der Auseinandersetzung mit den jüdischen Führern und die sagen dann, wie kann da jemand so Gelehrsamkeit haben, der hat gar keine theologische Ausbildung gehabt, wo kommt das denn her, was ist denn deine Rechtfertigung überhaupt, Jesus, du Zimmermanns Sohn? Und dann kommt in Vers 16, da antwortet ihn Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt der ganz wichtige Vers, Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand seinen Willen, das ist Gottes Willen, ja, der ihn gesandt hat, der Vater, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Das bedeutet, wenn jemand will, wird er wissen. Also Erkenntnis hat nicht damit zu tun, ich würde es so gerne wissen, aber ich kann nicht, sondern ich will es nicht wissen. Weil ich nämlich weiß, wenn ich es zulasse, hätte es ja praktische Konsequenzen. Wisst ihr, zwei ganz klare Beispiele aus der Geschichte der Menschheit. Einmal die Evolutionstheorie. ein anerkannter Evolutionsbiologe, ich zitiere da mal aus einem Vortrag von dem Siegfried Scherer, der ist ja Mikrobiologie-Professor da in München, manche vielleicht kennen die, da gibt es auch aus der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, hat einen sehr, sehr guten Vortrag auf DVD, den ich jedem empfehlen kann, der so Debatten vielleicht hat, der heißt, was Darwin noch nicht wissen konnte. Kann man im Internet bestellen, weil der Vortrag ist so unangreifbar, weil der so liebevoll ist und auch nicht sich zu weit aus dem Fenster lehnt, sondern der zeigt einfach sehr schön, die Evolution ist ihm auch ein Glaube. Und er zitiert einen Evolutionsbiologen und der hat gesagt, wir wissen, dass vieles an unserer Theorie falsch ist oder keinen Sinn macht, aber wir halten sie trotzdem für richtig, warum? Denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Wisst ihr, das ist übrigens die Art und Weise, wo ich auch Leuten mal sage, ihr seid so gläubig oft an Naturwissenschaft, müsst ihr einmal ein bisschen Medizinkongress verfolgen, wie Naturwissenschaft manchmal abläuft. Meint denn jemand, das ist alles objektiv? So ein Quatsch. Da gab einen Professor in Berlin, der hat mit Nähten am Darm von Ratten Versuche gemacht. Dann hat ein Assistent die ganzen Versuche gemacht und hat ihm die Versuche gezeigt, kurz vorm Kongress, und gesagt, also so miese Versuche können wir nicht vorstellen, muss nochmal die Ergebnisse ändern. Ja, hat er dann gemacht und er hält einen wunderschönen Vortrag. Wenn einer rhetorisch begabt ist und schöne Folien hat, dann kann er sagen, also wir haben, sind alle so, oh ja, dann kriegt er eine Habilitation dafür. Aber wisst ihr, man muss natürlich nicht Physik und alles, das sind ganz viele wichtige Dinge, aber dass Studien oder Dinge, Erkenntnisse rein objektiv ablaufen, ohne weltanschaulichen Hintergrund, ist eine komplette Lüge. Und das sieht man auch bei diesem Beispiel Evolutionsbiologie. Wir sagen, es kann keinen göttlichen Fuß geben, also suchen wir eine andere Variante. Das ist ja ganz klar weltanschaulich vorgeprägt. Ich will Gott nicht, ich halte das unten und dann komme ich zu der anderen Theorie. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Bibelkritik. Ich weiß nicht, ob ihr damit so Berührung habt, aber wir haben ja letztens mal diese Aktion in der Stadt gemacht mit den Interviews. Da haben wir auch mit einem Theologiestudenten gesprochen. Der hat leider am Ende gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das veröffentlichen will. Ich habe schon Bier getrunken, das war nicht alles so gut, was ich gesagt habe. Und dann, aber wisst ihr, das war so schockierend. Der hat Theologie studiert und wir haben so einen kleinen Flyer, 3 Seiten. Darf ich den Flyer mal haben? Hat er den gelesen, hat so ein bisschen gelächelt, hat gesagt, ach, Mensch, ist ja schade. So ein Flyer, 3 Seiten, kommt nicht mal so ein Flyer ohne dieses Wort Sünde aus. Haben wir gesagt, ja, natürlich nicht, weil das ist doch ein Riesenproblem. Und wenn ich das Problem nicht anspreche, kann ich auch keinem helfen. Und dann fing der an, mir uns Sachen zu erzählen. Ich habe so ein bisschen zugehört, also das war wirklich interessant. Ja, die Sünde, das ist so für ihn immer, also er hat den einen, ist auch so ein sehr sperriger Begriff. Und auch man würde Paulus, auch würde vom Missverständnis von Paulus herkommen. Und alle, also ein Senf hat er wirklich erzählt. Und er hat das 4 Jahre studiert. Und ich habe mir überlegt, wenn du einmal die Bibel aufschlägst, nur mit einem offenen Herzen, auch wenn du gegen vieles noch dagegen bist, ist doch so klar mit der Sünde, ist doch kein sperriger Begriff. Ich weiß gar nicht, also da habe ich nur gemerkt, weißt du, was ihr da lernt, das ist so seltsam, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Aber woher kommt das? Weil man in der Bibelkritik, da hat man irgendwann gesagt, das war auch eine Entscheidung, das war keine Erkenntnis. Sehr spannend, da gibt es diese Bücher von Eta Linnemann, wer da mal so Konflikte mit hat, oder auch der Wolfgang Nestvogert, extrem mag das sehr, da gibt es so eine Vortragsreihe über die Theologiegeschichte. Kann man Wolfgang Bühne auch runterladen, wenn man da ein bisschen Muße hat, das haben schon mal gestern drüber gesprochen, dauert halt über 20 Stunden, aber es ist wirklich total interessant, weil der zeigt ganz klar, was in der Philosophie passiert ist, hat man einfach in die Theologie übernommen. Man hat einfach Grundannahmen, die aus meinem Verstand kommen, ohne Gott, hat man gesagt, so muss ich auch die Bibel lesen. Und das Extrembeispiel ist dann zum Beispiel jemand wie der Rudolf Bultmann, das war ein berühmter evangelischer Theologe im 20. Jahrhundert, der hat gesagt, ihr müsst die Bibel so lesen, als ob es Gott gar nicht gibt. Das heißt, wenn du einfach siehst, Jesus ist auferstanden, hast du schon mal jemanden gesehen, der auferstanden ist? Nein. Also das war ein Mythos. Das soll einfach nur andeuten, Gott macht was Neues. Also die Leute haben einfach die Entscheidung getroffen, Gott sperre ich aus. Ich erkläre es nur von meiner menschlichen Ratio ausgehend. Und alles, was dem entgegengeht und meiner Erfahrung, kann nicht richtig sein. Das ist ja ein völlig eingeschränktes Denken. Aber das ist eine Grundsatzentscheidung, weil ich weiß, ich will mich diesem Gott nicht beugen. Und dann ist Wahrheit da, aber ich trete sie mit den Füßen nieder. Jetzt will ich uns mal fragen, als Christen, Wisst ihr, ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, ist uns das eigentlich, also wann hast du dich das letzte Mal gefreut, dass du die Wahrheit besitzt? Denn wir haben ja in viel höherem Maß noch, wir besitzen die Wahrheit, nicht nur in der Schöpfung, nicht nur durch das Gewissen, sondern hier, objektiv, in Gottes Wort. Du als Christ, du hast geschenkt bekommen die Erkenntnis über alle Dinge, wie sie wirklich sind. Wisst ihr, Leute machen sich seit Jahrhunderten, die zermartern sich und suchen irgendwie die Wahrheit über das Leben, über moralische Fragen, über Gott, über Ursprungsfragen, über Zukunft, über Sinn. Und es gibt so viel Anschauung und wir dürfen wissen, wisst ihr, wir haben die Wahrheit. Und die Wahrheit, das heißt, dieses griechische Wort hier heißt Aletheia, ich kann es, vielleicht ist es falsch ausgesprochen, aber das bedeutet auf jeden Fall das Unverhüllte oder das Unverborgene. Das bedeutet für uns, wir wissen die Dinge, wie sie wirklich sind. Also die Realität, die uns sonst verborgen ist für uns Menschen, weil wir vielleicht so in unserer Kiste sitzen. Gott hat da reingeleuchtet und hat sie für uns enthüllt. Wir können über alles wissen, wie es wirklich ist. Und das ist großartig. Freut ihr euch eigentlich, wenn ihr in Nachrichten, ich sehe so im Bundestag, die Leute streiten sich. Und jeder erzählt, dann kommt die Linkspartei und die Rechtsfraktion und alle streiten. Und keiner weiß so richtig, wie ist es denn richtig. Oder auf der Arbeit, da merkst du auch, ich hab einen, der ist total konservativ, so AfD-Wähler. Und ein anderer hat sich eben für die Linke aufstellen lassen. Und die sind beide voll überzeugt. Kannst du mit denen in der Cafeteria sprechen, das ist sehr unterhaltsam. Aber sie sind voll überzeugt. Und weißt du, und wir wissen, wie es richtig ist. Das ist großartig. Also da müssen wir mal wieder uns richtig freuen. Wir wissen zum Beispiel, dass sowas wie Abtreibung, so ein Beispiel, das ist immer Mord, egal was passiert. Gibt es nie eine Rechtfertigung, die Grenze zu überschreiten, einen anderen Menschen zu töten, ein Leben. Da brauchst du gar nie nachfragen. Wir wissen auch, Lügen ist immer falsch, egal ob es dir einen Nachteil bringt. Brauchst du überhaupt gar nicht drüber nachzudenken. Und wenn du Leute in der Stadt fragst, was denkst du über Lügen? Ja, vielleicht. Und wenn es dann mal eine Notlüge und wenn es keinem anderen schadet. Also weißt du, da kommt oft so ein Kuddelmuddel raus, wo am Ende keiner mehr weiß, ja, was ist denn jetzt wirklich richtig? Wir wissen, was wirklich richtig ist. Großartig, finde ich. Dann geht es weiter, dass hier der Apostel Paulus zeigt, Gott hat sich den Menschen offenbart. In der Schöpfung. Das meint das ja, das Unsichtbare von ihm wird geschaut. Das sind jetzt ganz interessante Sätze. Also man kann was Unsichtbares sehen. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder? Ist es nur unsichtbar? Ja klar. Gott ist unsichtbar, aber er hat sich gezeigt in der Materie um uns herum, die er erschaffen hat. Da steckt ganz viel drin von Gott. Ist übrigens auch was Schönes. Ich bin mal sehr gefreut, dass ich, als mir das jemand erklärt hat, in 1. Mose 1 steht nicht, Gott machte die Himmelslichter und machte die Ausdehnung und so, sondern Gott sprach, es werde. Und da heißt schon, dass Gott in dem, was geworden ist, hat Gott uns schon Informationen mitgeteilt. Durch die Schöpfung, da steckt schon ganz viel drin. Da kannst du zum Beispiel schon sehen, ja, ihr seid ja so begeisterte Wanderer, Carlo, ne? Er musste immer mitlaufen, er war nie so begeistert. Aber am Gipfel war es trotzdem immer schön, habt ihr auch zugegeben. Ne? Und wenn man dann so um sich rumguckt, was haben wir für einen schönen Gott? Wie kreativ ist Gott? Was hat der für eine Liebe für Details, für Einzelheiten? Wir können Dinge von Gott sehen. Und da steht weiter, dass wir zwei Sachen sehen, seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit. Alle können es sehen, aber die Menschen, was haben sie gemacht? Sie kennen eigentlich Gott in diesem zumindest begrenzten Maß, aber sie haben zwei Dinge nicht gemacht, die Gott als Basisanforderung an alle Menschen hat, nämlich Gott verherrlichen, als ihn als Gott verherrlichen, und ihm Dank darbringen. Wisst ihr, das ist zum Beispiel auch so ein Abschnitt, der hilft mir auch total in Diskussionen. Die Leute kommen zum Beispiel und sagen, was ist mit dem Hindu-Kind in Buxtehude, was noch nie was von der Bibel gehört hat? Nebenbei ist es ja immer so eine Ausrede, weil ich würde mal lieber fragen, was ist mit dir, mein lieber Freund, der du hier mitten in Deutschland lebst und seit Jahrzehnten Zugang hast zur Bibel, Aber okay, wenn du über das Hindu-Kind gerne sprechen möchtest, können wir das auch machen. Und das kann man auch machen. Kann man zum Beispiel jemand sagen, weißt du, Gottes Basisanforderung an den Menschen ist einfach, Gott als Gott verherrlichen, ihm Dank darbringen, weil ich sehe, da ist ein Schöpfer über mir. Da gab es mal bei David, gab es diesen Huram, der war aus Tyrus, glaube ich, und der hat dann gesagt, der hat schon von dem Gott gesprochen, den Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Hat er so anerkannt. Hat man so diese schöne Geschichte, du kommst an einen Strand und dann kniet jemand vor der untergehenden Sonne. Fand ich so ein schönes Beispiel immer. Dann fragt einer, kommt da hin und sagt, sag mal, was machst du denn da, betest du die Sonne an? Der nur gesagt, nein, sondern den, der die Sonne gemacht hat. Super. Sagt, Gott freut sich. Das ist die primäre Erwartung, dass er sagt, da sieht jemand, muss jemand die Sonne gemacht haben und den verherrliche ich. Da sage ich, du bist großartig. Danke, dass du mir Regen gibst, dass du mir eine Ernte gibst. Wisst ihr, ich bin fest überzeugt, der Richter der ganzen Erde wird Gerechtigkeit üben. Das sage ich auch diesen Leuten. Und der sieht dieses Kind und der sieht die Chance, die dieses Kind hat. Und wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Und wem wenig gegeben ist, von dem wird wenig gefordert. Das heißt, Gott wird schon den Menschen richten nach überhaupt der Erkenntnis, die er haben konnte. Das sehen wir auch hier in Römer 1. Denn diese Information Römer 1 über Gott hat jeder Mensch auf der ganzen Erde. Aber jetzt mal wieder so ein Punkt für uns, in unserer Praxis. Was steht hier als erster Lebenssinn vom Menschen? Gott erwartet, wenn er ein Geschöpf auf diese Erde setzt, dass dieses Geschöpf Gott als Gott verherrlicht. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, auch jetzt viel mehr noch als Christ, dass das unser primärer Lebenssinn ist, dass wir Gott als Gott verherrlichen, dass wir Gott verherrlichen, dass wir Gottes Größe und Schönheit und Herrlichkeit, dass wir das angucken, dass wir das bewundern, dass wir das Gott sagen, dass wir das durch unser Leben zeigen. Wie großartig Gott ist. Wisst ihr, es gab mal dieses Westminster-Bekenntnis, 1600 irgendwas. Schon ziemlich lang her. Da hat man gesagt, das höchste Ziel des Menschen ist es, sich an Gott zu erfreuen und ihn zu verherrlichen. Das höchste Ziel für den Menschen. Und ich glaube, wenn wir das Christenleben viel mehr so sehen würden, weißt du, so viele junge Christen auch, wir haben uns ja vorhin noch darüber unterhalten, für die ist, mein Lebensziel ist, nichts falsch zu machen. Mein Lebensziel ist, den Brüdern in der Gemeinde keinen Ärger zu machen. Mein Lebensziel ist, die Gebote zu halten. Nicht mal mein Lebensziel ist, nicht zu sündigen. Auch noch falsch, weil es zu verkürzt ist. Es ist wieder so, nur das, was du nicht tun sollst. Gott sagt es ganz anders, sagt es viel positiver. Sagt zum Beispiel zum Volk Israel in Jesaja 43, dich, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Ich wollte von diesem Planet aus geehrt werden. Ich wollte, dass man sieht von dieser Erde aus, wie schön ich bin. Und wer hat mehr Fähigkeit dazu als wir Christen, die wir die göttliche Natur bekommen haben, die wir in der Praxis wirklich alles bekommen haben zum Leben und zur Gottseligkeit, die wir sein können in der Praxis, in gewisser Form wie der Herr Jesus. Wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Wie Gott ist, soll man von dieser Erde aus sehen. Wie Gott ist, wie schön Gott ist, sollen Engel sehen, wenn sie hier runter gucken, zum Beispiel auch in der Gemeinde. Ja? Die Weisheit Gottes. Die Engel sollen runtergucken, die sollen mal in unseren Kreis gerade hier gucken oder wo ihr heute Morgen Sonntag wart und sagen, boah, wenn ich das sehe, also das sind Leute, die mit Gott verbunden sind, was ist das für ein Gott? Der ist ja schön, der ist gut, der ist heilig, der ist Liebe, der ist Leben. Und dann mal die Frage an uns, ist das so? Stehst du morgens auf mit dem Ziel, dass du sagst, Gott, heute soll deine Herrlichkeit, wie du bist, das ist einfach alles, wie du bist, das soll durch mein Leben gezeigt werden. Ich gehe an meinen Arbeitsplatz und in meine Ausbildung, um den Menschen zu zeigen, wie schön Gott ist. Wisst ihr, was das für eine ganz andere Art wäre zu leben, als zu sagen, ich stehe heute auf, um keinen Fehler zu machen. Es geht weiter hier in dem Text, dass Gott uns zeigt, der Mensch, der Gott ablehnt, der verfällt in seinen Überlegungen in Torheit, in Dummheit. Und sein unverständiges Herz wird verfinstert. Licht hat ja oft zu tun mit Erkenntnis, dass wir Dinge verstehen von Gott. Der Mensch, der Gott ablehnt, der verschließt sich komplett vor Licht. Und das wird ganz dunkel bei dem. Wisst ihr, und das sehe ich. Ich sehe das bei den Menschen um uns rum, dass sie über ganz viele Basics an Fragen haben sie keine Orientierung mehr. Keine Ahnung. Die leben wirklich im Dunkeln. Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Ich habe 3 Arbeitskolleginnen, die sind ziemliche Vollblutfeministinnen. Und ich bin natürlich mit 5 Kindern, Frau zu Hause, und Chris bin natürlich das absolute Feindbild, ja, auch bevor ich irgendwas gesagt habe. Das kommt dann noch leider dazu manchmal, da ist das schon schwierig, aber da habe ich dann mit einer gesprochen, da ging es dann um Chancengleichheit für Frauen und so, und dass das nicht sein kann, dass die abhängig sind von Männern, weil wenn ich jetzt von meiner Frau weggehe, dann kann ich das Leben genießen und meine Frau hat Pech gehabt. Ich gesagt, überhaupt kein Problem, natürlich, wir müssen uns abhängig machen. Liebe, das steckt da schon drin. Natürlich sind wir abhängig. Ich auch, meine Frau noch mehr. Das ist das Risiko von Liebe. Das geht sie ein, im Vertrauen auf Gott. Naja, dann hat sie mit mir diskutiert und hat mir dann auf dem Flur empfohlen, weißt du was, Christian, du musst jetzt mal ein Buch lesen. Kauf dir das mal von Simone de Beauvoir, hieß die, das zweite Geschlecht. La deuxième sexe. Habe ich dann ein bisschen im Internet mich belesen. Also ich habe nicht das Buch gelesen, das hätte ein bisschen so ein richtiger Schinken. Da habe ich gesehen, diese Frau, die ist eine existenzialistische Philosophin, die war eine wichtige Frau, in Frankreich scheint die sehr bekannt zu sein. Und die hat dieses Buch rausgebracht, das ist eigentlich der Vorreiter gewesen von dem feministischen Denken. Da habe ich erstmal ein bisschen gelesen mit diesem Existenzialismus, dieser Philosophierichtung. Berühmte Vertreter sind zum Beispiel der Sartre und der Camus und so. Und Sartre, der hat gesagt, so als ein Vater von diesem Existenzialismus, der hat gesagt, die Existenz kommt vor der Essenz. Das sind jetzt nicht immer so Sachen, die klingen kompliziert, aber es ist interessant, wenn man drüber nachdenkt. Der hat einfach gesagt, auf gut Deutsch, wisst ihr was? Wir verleihen den Leuten Bedeutung, bevor sie überhaupt da sind. Und da müssen wir weg von, wir müssen mal zurück hinter das Bedeutungsverleihen, hinter das Essenz, das Wesen, was du einer Sache gibst, müssen wir nur auf die Existenz. Also einfach, dass du da bist und nicht irgendeinen Wert verleihen, keinen Sinn verleihen, keine Bestimmung. Lass das mal alles weg. Wisst ihr, auf was die dann rauskamen? Also ein extrem erstrebenswertes Lebensziel, was die dann hatten. Das war nämlich so, dass eine gesagt hat, die Herausforderung im Leben besteht eigentlich täglich darin, keinen Selbstmord zu begehen. Schreiben die wirklich. Und das sind anerkannte Denker in Europa gewesen im 20. Jahrhundert. Der sagt, das Leben ist eigentlich völlig absurd. Und das habe ich gelesen, da bin ich zu meiner Arbeitskollegin gegangen, weißt du, ich brauche das Buch gar nicht lesen, weil ich glaube, dass wir auf jeden Fall Essenz haben vor der Existenz. Bevor meine Tochter als Mädchen zur Welt kommt, hat Gott schon gesehen, sie ist eine Frau und eine Frau ist anders als ein Mann. Nicht nur anatomisch, biologisch, sondern auch in ihrem Wesen. Und diese Vorprägung, die ist nichts Schlechtes, sondern die ist extrem gut. Und wenn ich die nicht beachte, vergewaltige ich die Geschlechter. Ich vergewaltige die Männer, die nicht mehr Männer sein dürfen, sondern nur noch so elende Pantoffelhelden, die nichts mehr sagen dürfen und auch keine Führung mehr übernehmen dürfen. Und ich vergewaltige auch die Frauen, die in ihrem Wesen haben, sich gerne anzulehnen und die eigentlich nach echter Führung suchen. Wisst ihr, das ist unverständiges Herz wird verfinstert, wenn du sagst, ich will Gottes Konzept nicht. Ich möchte etwas anderes. Und du lässt diese Bedeutung, die Gott uns verleiht, weg. Dann kommst du in all so ein Chaos. Alle 3 feministischen Frauen bei mir sind Singles. Die Bio-Uhr in ihrem Eierstock tickt unaufhaltsam. Ja, die eine ist schon 35. Und eigentlich sind sie neidisch. Sie hätten auch gerne eine gesunde Familie. ist uns nicht als Christ der höchste Lebenssinn, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber in dieser Besprechung merkst du einfach, die würden es eigentlich gerne haben, aber die leiden an ihrem kranken Denken, die finden halt auch keinen Mann so richtig, der mit ihnen 20 Jahre leben will. Das ist so, ja, das ist so, weil dieser, das ist, weißt du, das ist ganz tragisch, das sind alles so Lügen in unserer Gesellschaft. Ein Oberarzt zum Beispiel, der vertritt immer die Rechte der Frauen, arbeitet Teilzeit, dass seine Frau auch kann und Family first und es muss alles möglich sein für die Frau. Und die Frau ist so eine mit Haaren auf den Zähnen, sehr dick. Die Haare wurden immer kürzer bei ihr, die hat auch so einen harten Blick oft schon. Dieser Oberarzt, bei der Weihnachtsfeier vergnügt er sich dann mit so einer 25-jährigen Krankenschwester-Blondine, die der Inbegriff ist von diesem schwachen Mädchen, was alles mit sich machen lässt. Wisst ihr, da sehe ich, ihr seid alles Lügner und Betrüger. Weil ihr nämlich, ihr lebt das ja gar nicht, was ihr da an offiziellen Sachen erzählt. Und es funktioniert auch nicht. Und wisst ihr, da brauchen wir mal wieder viel mehr Selbstbewusstsein als Christen. Das ist der beste Standpunkt der Welt. Und der Mensch, der Gottes Offenbarung ablehnt, der verfällt in erkenntnismäßige Dunkelheit. Komplett. Ein Ausleger hat mal geschrieben, die sind von der Sonne abgeschnitten, wonach ihre Seele eigentlich schreit. Die Leute wollen eigentlich Licht, aber sie finden es nicht mehr, weil sie ja das wahre Licht haben, sie nicht haben wollen. Und dieses ganze Ding, was wir jetzt da besprochen haben, das ist eigentlich diese erste Zorneswelle von Gott, und die könnte man hat einer sehr gut eingeteilt, und daran halte ich mich so ein bisschen fest jetzt. Das ist das weltanschauliche oder religiöse Dilemma des Menschen. Das ist immer der erste Punkt. Die Beziehung zu Gott fallen lassen. Gott nicht in Erkenntnis haben wollen. Die Wahrheit niederhalten und unterdrücken. Und wenn der Mensch dieses religiöse Dilemma hat, dieses weltanschauliche, seinen Gott zu verlieren, dann geht es jetzt weiter bergab. Und das kommt in Vers 24 folgende. Wir sehen noch in Vers 22, 23, das ist ganz interessant, wenn du den wahren Gott ablehnst, schaffst du dir falsche Götter. Ist ganz notwendigerweise die Konsequenz. Der Mensch ist nämlich ein zutiefst religiöses Wesen. Das bestätigen auch viele. Der Mensch ist geschaffen als religiöses Wesen. Das ist ja klar, weil er ja von Gott geschaffen ist und natürlich so ganz viele Rezeptoren in sich hat, die unbedingt eigentlich ein Bedürfnis haben, da anzudocken an Gott. Und wenn der Mensch aber das abschneidet zu Gott, der kann ja nicht seine Sehnsüchte loslassen. Und was macht er dann? Der schafft sich Ersatzgötter. Und das sind einfach Götzen. Und hier sind es hier vierfüßige kriechende Tiere. Das könnt ihr danach im Geschichtsunterricht oder ja in irgendeinem Unterricht hat man es gelernt, wie das bei den Griechen, bei den Römern war. Das waren alles Projektionen von menschlichen Sachen. Die waren genauso verdorben wie die Menschen, die ganzen Götter. Für uns sind das nicht mehr Leute, die im Olymp sitzen, also in diesem Art Olymp. Wir haben ja andere Ersatzgötter in unserer Gesellschaft. Aber ich finde das top aktuell, was die Bibel da sagt. Du hast dich für weise ausgegeben, bist zu einem Toren geworden, hast die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verkehrt, hast diesen herrlichen Gott nicht haben wollen, du hast die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und hast dann dem Geschöpf, steht ja in Vers 25, Verehrung dargebracht, die Verehrung, die dem Schöpfer eigentlich zukommt. Wisst ihr, der Andreas Steinmeier hat es mal erzählt aus einem Buch von einem Samuel Hunting, Kampf der Kulturen. Ich habe das nicht gelesen, aber dieses Zitat daraus gut behalten. Der hat beschrieben, dass die Spiritualität in Europa oder in der westlichen Welt seit dem Zweiten Weltkrieg zugenommen hat. Denken wir erst gar nicht. Ne? Wir sagen ja, die Menschen werden immer ungläubiger. Stimmt nicht. Die werden immer unchristlicher. Die werden immer ungöttlicher, aber ungläubiger werden die nicht. Die sind sehr offen, merkt man in seiner Medizin, für allen möglichen Klimbim. Also an Esoterik und alternativen Methoden. Und wenn du ins Flugzeug gehst, da sind mir fast die Augen ausfallen, wenn mehrere Flugzeuge guckt, es gibt keine Reihe 13. Das musst du dir mal vorstellen. Nee, die Leute sagen, aber die Wissenschaft, weißt du, wenn du die Diskussion auf der Straße führst, sagen die Leute, die Wissenschaft hat bewiesen. Aber der Flugzeugbauer, das ist doch aufwendig, dass du die numerische Logik da verlässt. Es gibt keine Reihe 13. Weil viele Leute denken, wenn ich in Reihe 13 sitze, stürze ich ab oder weiß ich nicht. Ja. Also, nein, aber das ist ja, da sieht man ja, dass das Denken der Welt überhaupt nicht kohärent ist. Es ist nicht schlüssig in sich selbst. Die sind überhaupt nicht wissenschaftlich. Und mir hilft es mal, das auch aus der Bibel heraus zu erkennen und im Leben bestätigt zu sehen, weil ich daran sehe, wisst ihr, die Bibel hat einfach immer recht. Es stimmt alles, was da drin steht. Und dieser Greta-Hype zum Beispiel, ja, den wir da aktuell haben, die hat ja eine messianische Bedeutung bekommen für viele Leute. Das ist was ganz Typisches, wo man sagen kann, das ist wirklich eine Ersatzreligion für die Menschen geworden. Wisst ihr, früher hast du noch gesagt, wenn ich ein guter Mensch sein will, dann baue ich ein Blindenheim. Heute sagst du, wenn ich ein guter Mensch sein will, verbrauche ich weniger Plastiktüten. So ist es ungefähr, hat sich das verändert. Ja, und das sind alles so Sachen in unserer Gesellschaft. Du hast den Eindruck, die Menschen wollen noch irgendwas, die wollen doch irgendwas tun für die Zukunft und was Gutes. Und dann hängt man sich an solche Bewegungen. Wir haben an dem Tag, an dem wir die Interviewsache in Freiburg gemacht haben, war eine Demo für das Klima mit über 25.000 Menschen. Und da habe ich die Leute zum Beispiel mal eingefragt, warum bist denn du da mitgelaufen, Oberarzt von uns? Hat er gesagt, es war einfach schön, dass alles so friedlich war. Da habe ich nur gedacht, also das Anliegen an sich, wusste er gar nicht, es war einfach schön, war so friedlich und wir haben auch für irgendwas da demonstriert. Oder gegen irgendwas, wusste wahrscheinlich auch selber nicht genau. Aber wisst ihr, das sind heute unsere Ersatzreligionen. Dass man irgendwas braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und es klappt nicht. Was dann passiert, und das ist die zweite Zorneswelle, die kommt, das ist das ethische oder moralische Dilemma. Ja, wir haben erst das religiöse, weltanschauliche gehabt, man verliert die Beziehung zu Gott und der Mensch, müsst ihr euch mal vorstellen, wie ein Satellit auf einer Umlaufbahn. Wenn der da runterkippt, dann trudelt der einfach so durchs Universum. Hilflos, ziellos, führungslos. Und das sehen wir heute bei den Menschen. Wir merken, dass sie über Moral und Ethik keine Orientierung mehr haben. Und das sagt hier der Bibeltext, dass sie letztlich am Beispiel der Sexualität veranschaulicht, dass die Menschen in schändliche Leidenschaften verfallen, dass sie ihre eigenen sündhaftigen Triebe, dass sie denen überlassen werden. Und wir sehen ja da ein ganz großes Chaos in unserer Gesellschaft. Nebenbei mal eine kleine Fußnote nochmal, ist auch wieder, dass man einfach mal sieht, wie das in der Welt oft abläuft. Es gibt ja den Gesundheitsminister Spahn, der hat einen Antrag gemacht in dem Bundestag, dass Konversionstherapien verboten werden sollen. Konversionstherapien heißt, ich biete dir einfach an, Dennis, du hast eine homosexuelle Neigung, das ist jetzt so fiktiv, ja, und ich biete dir an, dass wir da mal drüber sprechen, ja, und dass ich dir helfen kann, dass du willst ja eigentlich auch heterosexuell leben, dass ich dir helfen kann, dass, wenn wir da zusammen drüber sprechen, dass du das dann auch leben kannst, ja. Und das hat dieser Jens Spahn das verboten, hat eine Gutachterkommission gemacht mit Studien, die zeigen, wie schlimm die seelischen Effekte sind, wenn man sowas macht. Stimmt natürlich auch, wenn man es falsch macht, kann man bestimmt sicherlich viele Menschen sehr verletzen. Aber der Jens Spahn lebt in einer homosexuellen Beziehung. Mit dem Chefredakteur von der Bunden habe ich dann irgendwie rausgelesen im Internet. Und dann die Gutachterkommission, die er beauftragt hat, der Chef von der Gutachterkommission ist auch bekennt homosexuell. Ja, und dann macht man eine Studie. Also weißt du, das ist wie mein Kollege hat gesagt, der fährt Porsche, also weil er so ein Autofreak ist, hat gesagt, wie als wenn ich jetzt als Porsche-Fahrer versuche, eine aufrichtige Untersuchung über die Effekte von mangelnder Geschwindigkeitsbegrenzung auf die Umwelt zu erheben. Ja, das geht nicht. Also da hat er selber über sich gelacht. Aber so läuft das. Das ist doch unaufrichtig hoch 8. Wie können Leute, die sowas machen, sagen, ich untersuche das jetzt? Wisst ihr, das sind so Sachen, man will einfach das leben, was man als Trieb hat. Und Gott hat gesagt, ich habe euch hingegeben, ich löse meinen Sicherheitsgurt von euch und ihr fallt ins Bodenlose. Und das Bodenlose, das sehen wir in unserer Gesellschaft. Als das Ehe für alle kam, da habe ich mal tagesschau.de Kommentare gelesen. Und wenn man eigene Kinder hat, wird einem, wenn man Gott nicht kennen würde, vertraut auf den Herrn für immer. Er ist der Fels. Wenn man das nicht kennen würde, müsste man verrückt werden. Da haben Leute geschrieben, was soll das überhaupt, die ganze Bevormundung durch den Staat? Der hat uns überhaupt nichts reinzureden, was sexuelle Sachen. Klar, Ehe für alle und auch Ehe, warum eigentlich nicht mit mehreren Frauen? Und warum auch nicht wenn es in Übereinstimmung ist, mit Kindern. Weißt du, und wenn du das gelesen hast, hast du gedacht, intellektuell haben die sogar recht. Weil, wenn du ja keine Instanz hast, die dir sagen kann, was gut und richtig ist, wer sagt dann, dass du als Mann und Mann zusammenleben darfst, aber nicht als Mann mit zwei Frauen? Warum? Das geht ja in anderen Ländern auch, da gehst du bis 70. Also das ist sehr, sehr komisch, wie die Menschen denken, also sehr inkonsequent. Und es ist aber ein Fall wirklich ins Bodenlose, wovor man wirklich Angst kriegt, wenn man das sieht, dass der Mensch durch die verlorene Bindung an Gott alle Orientierung verliert. Und wir werden erleben in unserer Gesellschaft, dass das immer schlimmer werden wird. Ich habe einen Kollegen, der hat sich dann das Homosexualitätsvideo von uns also gesehen, hat sich darüber extrem dann wohl ausgelassen in irgendeiner WhatsApp-Gruppe. Das ist einer, der lebt in einer anerkannt offenen Beziehung. Eine Freundin und sagt, wir machen das aus, haben wir abgesprochen heute Morgen, heute Abend kann jeder woanders mal. Für dich okay, für mich okay. Wisst ihr, die Sachen, die werden alle immer mehr kommen. Den Leuten ist ja langweilig. Die Mann, das ist ja alles immer extremer. Die Filme sind extremer, die Computerspiele sind extremer. Wo kriegt man noch einen Kick? Das wird immer mehr werden. Es gibt auch dann kein Limit, weil, wie einer gesagt hat, wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt. Das ist so. Und das ist ganz klar hier in der Bibel, die zeigt uns, wenn du Gott verlierst, dann wirst du sozial ganz schlimm, ethisch, moralisch, ganz schlimm abrutschen. Du wirst deiner eigenen Sündhaftigkeit überlassen. Dann kommt das Beispiel mit der Sexualität, dass man den natürlichen Verkehr verlassen hat. Da geht es ja vom primären Sinn natürlich um das ganz normale sexuelle Verhältnis zwischen einem Mann mit einer Frau. Und das Homosexualität ist hier nur ein Beispiel. Aber vielleicht mal für uns angewendet. Natürlich ist total spannend, auch hier wieder das Wort in der Bibel. Natürlich. Es gibt einen natürlichen Verkehr. Es gibt natürliche Liebe. Lehrt euch nicht die Natur, dass eine Unehre ist, wenn ein Mann langes Haar hat, Frau kurzes Haar, diese Dinge. Also es gibt natürliche Dinge. Und wisst ihr, was das bedeutet, natürlich? Man redet heute oft auch übrigens sehr viel über natürlich. Also wir haben festgestellt...
Umgekehrt, der Mann hat...
Kurz, ja, genau. Also bitte, ja, das ist falsche Lehre. Das ist, ja. Also heute eigentlich, ist ganz interessant, auch heute haben wir ja eigentlich wieder einen Trend zur Natur. Also ganz zum Beispiel müsst ihr mal bei Biersorten drauf achten, die verkaufen sich sehr gut, wenn Natur draufsteht. Bei uns, wir haben, ist wirklich so, also Naturradler, sehr gut läuft das bei uns im Supermarkt. Das ist ja ein bisschen naturtrübes Bier mit Zitronenlimonade, Bio. Es soll alles ein bisschen natürlicher wieder werden. Übrigens ist es auch wieder so komisch bei den Menschen. Sie sagen, wir wollen das ja, wir müssen wieder mehr zur Natur zurück. Und die Frauen, zum Beispiel unsere, diese Akademikerfrauen, die so um mich rum sind, jeder weiß, biologisch, bis du 30 bist, ist das beste Alter, um Kinder zu kriegen. Alles einfacher. Schwangerschaft einfacher, Stillzeit einfacher, psychische Probleme, die Geburt, alles einfacher. Hat Gott einfach so gemacht. Da können wir uns auch mit moderner Technik nicht gegen auflehnen. Man kann natürlich mit 38, 39 auch noch ein Kind kriegen. Aber wenn du gerade, wenn du dein erstes Kind mit 36, 37 kriegst, oft ist es nicht einfach. Wenn ein Christ eine Situation ist, ihr versteht das, da geht es jetzt gar nicht drum, dass, aber einfach, was man anstrebt, wenn du jetzt 20 bist, sagst du, ich möchte Facharzt machen und mit 38 kriege ich ein Kind? Oder sagst du, ich frage mal Gott, wie hat er sich das eigentlich gedacht? Und die Leute sagen dann natürlich, und dann sagen sie aber, jetzt will ich Karriere machen. Und dann laufen die so mit Ende 30, gibt es bei uns so eine Reproduktionspraxis am Hauptbahnhof. Da kann man dann hingehen und sich seine Eizelle irgendwie rausholen und woanders einführen. All solche komischen Sachen. Wisst ihr, wir sind so unnatürlich geworden, seit wir Gottes Konzepte verlassen haben. Und natürlich heißt hier, mal ein Bruder erklärt, das Wort im Griechischen, was hier steht, den natürlichen Verkehr, was da bei Mann und Frau jetzt steht, also Frau und Mann, die griechischen Wörter sind nicht die normalen griechischen Wörter für Mann und Frau wohl. Ich glaube, Gynä oder so, von Gynäkologie ist das jedenfalls Frau. Und die stehen nicht da, sondern es stehen die Wörter da, die in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, im Schöpfungsbericht verwendet werden für Mann und Frau. Und das ist ganz spannend, weil das zeigt uns nämlich, natürlich bedeutet wie ursprünglich von Gott eingerichtet. Das ist eigentlich das Physiologische, so wie Gott sich das als Schöpfer gedacht hat. Zum Beispiel, wenn du nie spazieren gehst, das ist ganz Simples jetzt, wirst du irgendwann krank werden. Also das ist jetzt natürlich gibt mir, vielleicht sagt der einer, ich kenne einen Nachbarn, der ist 90 geworden, nie spaziert, aber in der Summe, in der Breite, Gott hat uns nicht geschaffen, um nur Rolltreppe und Aufzug und Auto zu fahren. Das ist einfach nicht so. Das sind so einfache Sachen. Wie kann man normal gesund leben? Gucken wir zurück, wie Gott das am Anfang gemacht hat und versuchen, das mehr auszuleben. Ich garantiere, dann wird es uns auch besser gehen. Und so auch mit Mann und Frau. Und da will ich auch uns mal fragen, wie ist denn das, vielleicht eher für uns Jüngere? Sind wir noch natürlich in der Bedeutung, was ein Mann ist und was eine Frau ist? Wisst ihr, in unserer Gesellschaft wird man als Mann, der Mann sein will, fertig gemacht. Und das sage ich jetzt mal klar zu den jüngeren Brüdern. Wenn ihr klassische männliche Rollenbilder vertretet, und ich meine jetzt nicht, dass ihr so, wenn einer ein bisschen empfindsamer ist, dass der jetzt wie John Wayne die ganze Zeit da herkommen muss, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, aber dass man das, was Gott sich für dich gedacht hat, dass du eine Person bist, die in persönlicher Verantwortung vor Gott lebt und die Verantwortung übernimmt und Führung und vorangeht und Entscheidungen trifft und in einer Sache auch den ersten Schritt tut und bei der sich eine Frau bergen kann. Und der ganz klar weiß, Gott hat in seiner Ordnung, die perfekt ist, hat er einfach nicht, was den Wert betrifft, aber was die Stellung in der Schöpfung betrifft, was auch den, und das bezieht sich dann natürlich auf den Aufgabenbereich und die Zuständigkeiten alles, hat er einfach eine Ordnung gemacht. Und ich bekenne mich dazu und ich sage, sie ist total gut. Und ich muss euch sagen, aus meiner eigenen Ehe, Gottes Schöpfungsordnung ist extrem gut. Und wenn ihr sie lebt, dann werdet ihr Segen erfahren, 100%. Und wenn ihr euch dagegen auflehnt, weil ihr als Männer keinen Bock habt, Verantwortung zu übernehmen, oder als Frauen keine Lust habt, euch auch unterzuordnen, das ist so ein unattraktives Wort, dann werdet ihr Probleme in euren ehelichen Beziehungen kriegen. Das habe ich im Umfeld ganz oft erlebt. Und das ist super traurig, wie viel in Familien und auch in Gemeinden kaputt geht, weil man sagt, ich will es nicht mehr. Und es ist, da muss man übrigens nicht Theologie studiert haben, finde ich, um die Frage zu erkennen aus der Bibel. Wie hat Gott sich das gedacht mit Mann und Frau? Und das sind so Sachen, weißt du, wir singen eben auf Gottes Wort, den sichersten Standpunkt der Welt. Sind wir zum Beispiel so bereit, sowas Natürliches noch zu vertreten? Und jetzt, da seid auch ihr Frauen mal sehr gefordert. Ihr Frauen müsst in der Welt heute sagen, wisst ihr was, dieses Konzept ist super. Mir geht's richtig gut in meiner Ehe. Mir geht's richtig gut unter den Christen, unter denen ich lebe. Das klappt richtig super. Ihr müsst als Schaf am Zaun stehen und sagen, der Herr ist mein Hirte, der sagt mir, wie ich leben soll und es geht sehr gut. Mir wird nichts mangeln. Es fällt natürlich Männern, die vom Naturell her Forscher sind, leichter. Und Frauen, die vom Naturell her sanfter sind, vom Naturell, nicht von ihrem geistlichen Leben. Ja, der sanfte und stille Geist ist nicht ein Mädchen, was eher Probleme hat, sowieso mal den Mund aufzumachen, dass alle sagen, guck mal, die ist so sanft. Der sanfte und stille Geist ist ja wirklich was man einfach bewusst vor Gott dann tut. Das kann genauso eine Frau machen, die Forscher ist. Und vielleicht eher mal viel Ideen hat, manchmal mehr Ideen hat als der Mann. Ja, gibt's ja auch, solche Sachen. Ja. Aber ich will das einfach mal, ich sehe das als Riesenproblem, weil das total negativ behaftet ist und wir Christen auch nicht mehr geschafft haben, Leuten zu sagen, ist total gut. Bin ich total von überzeugt. Und dann kannst du an deinem Tisch in der Cafeteria sagen, weißt du was, liebe Kollegin, ich verstehe dich. Ich habe der Kollegin auch gesagt, weißt du, wenn du dich abhängig machst von einem Mann, wo du so viele Geschichten mitkriegst, dass der Mann dich fallen lässt, ich kann dich verstehen. Aber wenn du dich abhängig machst zusammen von Gott, dann ist es super schön. Und dann muss das Mädchen irgendwann rausgehen und im Herzen denken, cool, der hat was, was super schön ist. Ich habe es nicht. Ich will das eigentlich auch haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, Wenn man heute einen Schöpfungsbericht schreiben würde, würde man sagen, oft auch unter Christen, Eva, gib du mal den Tieren die Namen, bebau mal den Garten und so. Und Adam, du kannst ein bisschen Computer spielen oder am Handy sitzen oder so. Ja? So sind viele Dinge geworden bei uns. Ja, das ist natürlich lustig mal, ja, aber ich meine es auch ernst. Ja. Und das sind nicht nur die Frauen schuld, auch in Gemeinden, das ist ja ein Groß, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass das immer mehr kommt, wir schaffen es nicht mehr zu sagen, wie hat Gott sich das mit Mann und Frau in der Gemeinde gedacht. Aber das erste Problem sind nicht die aufstrebenden Männer, sondern sind nicht die aufstrebenden Frauen, sondern sind die passiven Männer. Und wir brauchen wieder junge Männer, da sitzen jetzt ein paar, ja, die sagen, ich will gerne Mann sein im natürlichen Sinn, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich nehme die Aufgabe an, das zu managen, was Gott mir als Feld übergeben hat. Und ich bin natürlich. Ganz interessant noch, in Vers 27 am Ende steht, über die Homosexualität, dass sie den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Wisst ihr, da seht ihr auch wieder die Bibel. Ich will einfach mal ein bisschen Bewunderung. Die Bibel ist so gut, die hat so recht. Die HIV-Rate unter Homosexuellen ist exponentiell höher als unter Heterosexuellen. Das Robert-Koch-Institut, das hat verboten, also durch medizinische Institute im Zusammenhang mit Infektionsstatistik, hat verboten, dass Homosexuelle Blut spenden dürfen. Warum? Ja, weil ein Homosexueller zu einem viel höheren Prozentsatz HIV hat. Wisst ihr, das sind so Sachen, da hat Gott die Strafe für die Sünde schon in die Sünde eingebaut. Und das sind einfach so Fakten. Natürlich wird sich jetzt, wenn man einem Ungläubigen das zeigen würde, der wird da nicht begeistert sein. Aber das ist einfach die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Gott hat das so sozusagen indirekt schon eingerichtet, dass man erntet, was man sät. Der dritte letzte Punkt, sind wir auch jetzt gleich fertig, der ist im Prinzip das soziale Dilemma, könnte man das nennen. Das kommt dann eigentlich in Vers 28 und folgende. Da kommen jetzt sehr viele Sünden aufgezählt, die richten sich gegen die Menschen. Also Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit, List, Verleumder, Gewalttäter. Und da hat ein Bibelausleger sehr gut beschrieben, er hat gesagt, weißt du, der Mensch, der die Beziehung zu Gott verliert, dieses religiöse Dilemma, der von seiner Umlaufbahn runterkommt und dann durchs Universum trudelt, das moralische, ethische Problem, was er bekommt, der muss notwendigerweise mit den anderen Menschen zusammenstoßen. Es geht gar nicht anders. Und das erleben wir ja auch. Die Menschen kommen mit sich selbst nicht mehr klar und sie kommen auch mit ihren Mitmenschen nicht mehr klar. Es gibt so viel Individualismus in unserer Gesellschaft, weil die Leute nicht mehr richtig zusammenleben können. Partnerschaften, dauernd Trennung und Streit und eben die Scheidung und so. Auf der Arbeit trifft man das ganz viel. So viel Gemotze und Mobbing und das ist alles die Folge. Das fängt alles da an, dass man gesagt hat, ich will nicht Gott. Kleiner praktischer Punkt, ganz am Ende, steht jetzt über diese Probleme in Vers 32, dass die Menschen eigentlich erkennen, Gottes gerechtes Urteil, dass diese Dinge, die da getan werden unter den Menschen in der Menschheit, dass das eigentlich schlimme Dinge sind. Also wer sowas tut, ist eigentlich des Todes würdig, aber es wird nicht allein dann ausgeübt, obwohl man es eigentlich weiß, dass es nicht gut ist. Gott hat ja das Gewissen auch mitgegeben. Es wird nicht allein ausgeübt, sondern man freut sich sogar daran, zuzugucken, wie andere das machen. Wisst ihr, und das ist das Funktionsprinzip von der ganzen Entertainment-Industrie, die wir haben. Such mal einen Film, einen Spielfilm, wo eine klassische christliche Familie in Bible Belt in USA gezeigt wird, die einfach ein glückliches Leben haben in der Ehe mit ihren Kindern und in ihrer örtlichen Gemeinde. Gibt's nicht. Wäre ja völlig langweilig, so ein Film. Muss ja eine Affäre geben, muss ja Sex geben, muss ja Gewalt geben, muss einer erschossen werden, muss einer gehasst werden, muss mit schlimmen Ausdrücken um sich hergeworfen werden. Es hat mal einer gesagt, ein großer Teil in den USA lebt eigentlich irgendwo in so einem Bezirk, aber da gibt es keinen Film drüber. Gibt nur über die ganzen Extreme, weil das ist unterhaltsam. Und jetzt will ich mal eine Sache uns fragen. Wisst ihr, wir sehen sowas, dass da die Heiden werden so beschrieben. Die, die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ich will mit deiner Wahrheit nichts zu tun haben, die drücke ich durch Ungerechtigkeit runter und ich werde meiner sündhaften Natur überlassen und ich trudel jetzt da auch durch so moralisches Nirvana und ich habe überhaupt keine Orientierung mehr und dann kommt dabei raus, ich unterhalte mich mit der Sünde. Das macht Spaß. Und wir Christen, wir machen das sogar noch mit. Wir gucken uns oft dieselben Filme an, wir lesen dieselben Bücher, wir haben manchmal denselben Sprachgebrauch, ein bisschen abgemilderter. Wisst ihr, Gott sagt hier, das sind Leute, die haben sogar, das ist so schlimm, das sind Sachen, wer das tut, ist eigentlich des Todes würdig. Und wir haben so Freude daran, Wohlgefallen daran, zuzugucken, wie andere das machen. Mir hat mal einer, hier sind doch ein paar aus Gevelsberg, habe ich was, ja. Der Jonathan, der bei euch ist, der hat mir mal vor...
Wen meinst du?
Er hat gerade die Hand, dass er auch aus Gevelsberg kommt. Genau, aber der Jonathan Winterhoff, kann ich mal sagen, der hat, da standen wir vor 15 Jahren ungefähr, in der Küche bei seinen Eltern, mit einem Jugendtag, Jugendveranstaltung. Und dann haben wir uns unterhalten, kam zum Beispiel auf Thema Filme. Und ich habe mit den Freunden immer einen Actionfilm geguckt, das war... Spaß gemacht, so war, ja, man war ja auch männlich so, die haben immer viel Muskeln gehabt und so. Aber der hat dann mal gesagt, weißt du was, Christian, eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, alle Filme, die du dir angeguckt hast, wenn du ganz ehrlich bist, dann musst du nach jedem Film, musst du eigentlich einmal auf die Knie gehen. Irgendeine Sache hast du gesehen, die sündig ist. Und der hat das so relativ straight gesagt und ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen und habe auch nicht gegen diskutiert. Aber ich bin nach Hause gefahren, habe gesagt, wenn ich ehrlich bin, Herr, hat er recht. Und das ist so ein praktischer Punkt. Wahrheit besitzen und in Ungerechtigkeit niederhalten. Jetzt kann ich sagen, der Jonathan, der ist immer sehr empfindsam so für Gewalt und so. Das ist ja auch, ich kann das ein bisschen abstrahieren. Also mir macht das nicht so viel, das kommt nicht so an mein Inneres. Und man kann auch nicht immer nur Bibel lesen, ne? Haben wir auch eben gesagt, ja. Aber Geschwister, wir müssen bei so Sachen mal anfangen, ehrlich zu sein. Wisst ihr, wir erleben ja, dass super viel in der Christenheit einfach den Bach runtergeht. Hat noch einer von euch Lust, dass mal irgendwo wieder aufwärts geht, dass mal irgendwo wieder was passiert, dass Gott mal wieder was erwecken kann, dass man mal wieder sieht, dass irgendwo der Heilige Geist wirkt? Will das noch irgendjemand? Wenn wir das wollen, dann müssen wir bei ein paar Sachen mal sagen, Herr Jesus, das habe ich total ignoriert. Aber wenn ich die Bibel aufrichtig lese, dann muss ich bei dem Punkt mal sagen, nicht weil ich das jetzt gesagt habe, jeder persönlich muss sich mal einfach vor seinem Herrn fragen, tue ich jetzt diese Sache, ist die eigentlich kohärent, ist die schlüssig, passt die zum Christenleben? Oder vergewalte ich eigentlich gerade meine Lebensüberzeugung? Mache ich so eine Zweiteilung? Mich hat das damals getroffen und ich habe echt eine Grundsatzentscheidung getroffen und ich muss einfach mal eine Hilfe sagen, bei ein paar Sachen, wir sind unterschiedlich gestrickt, aber bei ein paar Sachen hilft es, dass man einfach einmal sagt, ist schlecht, mache ich nicht mehr. Und dass man nicht anfängt, bei jeder Sache dann zu fragen, soll ich das machen, kann ich das mitmachen, also mir hilft es, auch mal eine krasse Entscheidung zu treffen. Ich will das nur mal als einen praktischen Ding, wenn man das einfach liest, wisst ihr, es gibt Leute, die haben Wohlgefallen daran, denen zuzugucken, die das Böse ausüben. Und in den Filmen ist es immer so weit weg, ne? Es findet ja nicht neben mir statt. Aber der Inhalt ist immer Untreue in Beziehungen zum Beispiel. Wisst ihr, wir gucken uns zum Unterhalten Untreue in Beziehungen an und wundern uns, dass in den Gemeinden auf einmal die Leute auch untreu werden in Beziehungen. Ist überhaupt nicht verwunderlich. Ist total normal. Ich erwarte, also wenn das so weitergeht, irgendwann erschießt sich noch einer in der Gemeinde. Das ist überhaupt kein, also das ist, denkt man, jetzt noch ist extrem. Wenn Leute so sich immer mehr von sowas prägen lassen, zum Beispiel Hass bekommen auf andere, dass irgendwann vielleicht auch gewalttätig ist, alle so Dinge, die sind für uns jetzt sehr weit weg. Aber was man isst, am Ende isst man das doch auch. Mir hat das wirklich geholfen. Ich will das einfach nur mal, wenn man so einen Text liest, vielleicht kann man sich einfach mal praktisch drüber Gedanken machen. Ja, und als letzte Sätze, das ist doch ein bisschen länger. Aber jetzt bin ich wirklich ganz fast fertig. Wisst ihr, das Lösungskonzept von Gott, das kann man, da will ich euch nur den Geschmack wecken, das kann man jetzt nicht, das wäre viel zu viel. Ich will nur sagen, diese Einteilung in diese drei Wellen, die hat mir super geholfen, weil die so schön den Rest vom Römerbrief erklärt. Nämlich, dass das religiöse Problem, dass du die Beziehung zu Gott verloren hast, das löst Gott in Römer 3 bis 5. Und er sagt, die Sünde, die zwischen dir und mir steht, die kam auf Christus. Und wenn du durch Glauben zu mir kommst, dass Christus das Sühnmittel war, deine Hand da drauf legst, wie früher auf das Tier, dann sage ich in dem Moment, du bist gerecht. Das ist die Botschaft vom Römerbrief. Du bist 100% gerecht. Jeder von euch, der ein wiedergeborener Christ ist, durch den Glauben ja, an dieses Evangelium, an Christus, an das Blut Christi, der ist 100% gerecht. Der ist uns kein Sünder mehr. In Römer 5 steht, dass wir Sünder waren. Wir sagen oft, ja, wir sind ja alle Sünder. Das stimmt nicht. Wir sind Heilige, wir sind Gerechte. Und das zweite Problem, dass du das moralische Problem, dass du deiner eigenen Sündhaftigkeit überlassen wirst, das löst Gott auch. Das kommt dann Römer 6 bis 8 und er sagt, du hast die Sünde noch in dir, du lebst noch in einem Körper, da sind diese Dinge drin, die gerne diese ganzen brutalen Filme gucken, die das selber auch tun, die selber auch auf der Arbeit andere wegmobben wollen, einen höheren Platz einzugehen, die selber egoistisch sind in ihrer Ehe. Das ist alles da drin. Aber das ist in diesem Körper, der ist noch nicht erlöst. Da steckt die Sünde drin, diese Natur von Adam. Aber da steckt jetzt, du hast was ganz Neues noch. Da ist der Heilige Geist, Christus lebt in dir. Du bist jetzt in Christus und Christus ist in dir. Und es gibt ein neues Naturgesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Der Heilige Geist ist viel stärker als die Macht der Sünde. Und jeden Tag, wo du dich einlässt und sagst, ich lasse den Heiligen Geist machen, wirst du erleben, dass du abhebst sozusagen. Und dass du nicht von dieser Schwerkraft der Sünde immer wieder runtergezogen wirst. Du wirst es erleben, aber nur, wenn wir wirklich im Geist wandeln. Wenn wir durch den Geist die Handlungen des Körpers töten, steht in Römer 8. Wenn wir nicht im Heiligen Geist leben, da können wir das alles verstanden haben. Könnt ihr Betrachtungen lesen über den Römerbrief. Ihr werdet mit der Sünde in eurem Leben nie klarkommen. Das ist mir so bewusst geworden beim Studium vom Römerbrief. Wir denken das manchmal, ich bin jetzt in Römer 8. Kennen wir, glaube ich, manchmal so diese Wortwahl. Ich bin jetzt in Römer 8, ich habe das verstanden. Wenn du nicht im Heiligen Geist lebst, wenn der Heilige Geist nicht deine Kraft ist, wirst du ständig wieder diese Sünden tun. Und dann kommt das soziale Dilemma, das war der letzte Punkt, die Menschen stoßen zusammen. Und da sagt Gott uns in Römer 12 folgende, ich gebe euch jetzt alle möglichen Supergebote, wie ihr miteinander klarkommt, mit den Mitmenschen in Römer 12, mit der Regierung oder Autoritäten über euch in Römer 13 und mit den Mitgeschwistern in Römer 14, 15. Wisst ihr, wenn wir das machen würden, Römer 12 bis 15, hätten wir null Probleme in der Gemeinde. Ich meine, diese Hauptprobleme, die wir haben, die sind ja meistens nicht die Lehrmäßigen, sondern das Aneinanderstoßen von Geschwistern. Wenn wir das tun, das ist so super, wenn wir einer dem anderen in Ehrerbietung vorangehen, wenn wir das achten, was bei Gott wichtig ist und nicht bei Menschen hoch ist, wenn wir uns der Regierung unterordnen, wenn wir die Leute mal vom Herrn stehen lassen und sagen, du isst vor dem Herrn und du isst halt nicht vor dem Herrn. Jeder tut's vor dem Herrn. Ich strebe dem Frieden nach und der gegenseitigen Erbauung. Wenn wir das tun, keine Probleme mehr. Wisst ihr, deswegen möchte ich das sagen am Abschluss. Die Gesellschaft, die wir um uns sehen, das haben wir, glaube ich, deutlich gesehen, die ist eigentlich sowohl im weltanschaulich religiös, als auch ethisch, als auch sozial, völlig verloren. Und der Boden ist offen. Das wird noch alles immer schlimmer werden. Das kann man voraussehen, weil das erste Problem nicht gelöst ist. Und wir als Christen, wir haben eigentlich die Vollausstattung von Gott bekommen, um dieses kaputte Leben, dieses Chaos zu überwinden. Und Gott will, dass wir es zeigen. Nicht aus Gesetz oder Druck, sondern von innen heraus, weil wir neue Menschen sind. Und das garantiere ich euch, das ist überzeugend für eure Arbeitskollegen, für eure Nachbarn, für alle um euch her, die sagen, ich merke, der hat wirklich was anderes, was ich nicht habe. Das will ich auch haben. und wo es so viele Debatten und Diskussionen gibt und so viele Einwände, das Argument von einem veränderten Leben, das Argument von einem Leben, was Chaos überwindet und eine gute Ordnung drin hat, das ist unwiderlegbar. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir vielleicht die Gesellschaft mehr verstehen, das Kaputte in der Gesellschaft, zeigen, wie sinnvoll die Bibel ist, wie gut sie es uns erklärt und es auch in unserem Leben selber überwinden.